Alter Schwede, was sind das für Tage? Ich muss dir sagen, ich habe so viel, worüber ich eigentlich mit dir reden möchte. Ich hoffe, das kriegen wir alles hier rein. Das ist Triple Double. Mein Name ist Nico Backspin und das ist die Legende Drill Vogt. Was macht das Schlafdefizit? Du hast ja gesagt, du planst das schlau. Trotzdem kann ich mir vorstellen, das ein oder andere Spiel hat schon mal getriggert, auch nachts um drei aufzustehen, oder? Oder bist du weiterhin der vernünftige Profi, der durchzieht?
Nö, ehrlich gesagt, bin ich da nicht so hart getriggert, weil klar hatten wir jetzt ein paar schöne vierte Spiele oder auch ein schönes Spiel 3, ne, zwischen Rockets und Warriors, das war relativ wichtig, aber eigentlich so die Dinger, wo ich dann wirklich überlege, ha, machst du es vielleicht doch, ist halt eher so Spiel 5, ne, zum Beispiel Nuggets Clippers, da denkt man schon mal drüber nach, ob man das macht um 4 Uhr morgens oder ob man wenigstens früh genug aufsteht, dass man die zweite Halbzeit gucken kann oder so. Aber ich sehe auch bei mir, der Grind, der dann kommt, dass ich quasi ab dem Conference Finals, ab Spiel 2 mache ich ja alle Spiele, dann nachts live und das ist ja dann wirklich vom 27. Mai dann bis zum 3., wenn denn dann wirklich die auch über 7 Spiele gehen, habe ich ja dann 2, 4, 6, 8 Nachtschichten in Folge und dann kommen erst die NBA Finals, also deswegen, ich muss den Tank noch ein bisschen voll lassen auf jeden Fall.
Ja, es ist vollkommen fair. Aber du kannst dir ja vorstellen, ich bin natürlich hyped as fuck. Warum und was da auch für Diskussionen drinstecken, sprechen wir gleich drüber. Denn das wird heute ein bisschen meine Nico-Sendung. Aber natürlich official der Anfang. 6 Fragen an dich, damit wir wissen, was in der NBA los ist. Und das Erste, du hast schon ein bisschen angefangen, aber so allgemeiner Blick gerade so auf diese Playoffs, wie sieht's aus? Ich habe da schon das Gefühl, klare Dinge, die klar sind, sind klar. Und alles andere ist genauso chaotisch, wie man sich's wünscht.
Ja, weiß nicht. Also wir haben natürlich 1 gegen 8, Thunder gegen Grizzlies und Cavaliers gegen Heat. Das war sehr klar, muss man sagen. Jetzt am Ende auch bei Cavs gegen Heat. Da hätte man sich von dem Heat vielleicht ein bisschen mehr Gegenwehr gewünscht, aber das war einfach, das ist eine Mannschaft, die natürlich auch das ganze Jahr dieses Jimmy Butler-Drama mitgeschleppt hat und einfach auch nicht so richtig gut ist. Aber die wurden jetzt am Ende, ich meine, 138 zu 83. Genauso ging ja quasi die Serie zwischen Oklahoma City und Memphis los. Das war am Ende dann knapp in Spiel 4, aber das war beides mal eine 4-0. Das ist okay, das können wir auch streichen, das war jetzt gut. Und sonst muss man aber sagen, im Osten kann es gut sein, dass das jetzt dann auch schnell vorbei ist. Ne? Wir haben überall 3-1, Pacers, Bucks, Knicks, Pistons, Celtics, Magic, alles 3-1. Aber im Westen, da hofft man natürlich, dass so ein bisschen noch Spannung reinkommt, aber also richtig, mal 2-2 steht es nur bei Nuggets gegen Clippers, habe ich gerade schon gesagt. Das ist halt auch, glaube ich, die beste Serie. Das ist weiterhin einfach ein Münzwurf, wer die jetzt gewinnt.
Aber da lass uns mal reingehen in den Westen. Was ist der Blick darauf? Also du sagst ja, die eine spannend. Trotzdem habe ich das Gefühl, du hast am Anfang versprochen, es sind alles spannende Serien. Und selbst wenn es 3-1 steht, fühlt es sich für dich so an, dass das jetzt auch durch ist? Oder sind das trotzdem alles noch Kandidaten für lange Serien?
Nö, das kann natürlich alles auch jetzt schnell wieder kippen. Ich meine, das ist ja das immer schön, dass du eigentlich hat man ja so eine Blaupause, wie so die Psychologie so einer Serie halt läuft. Ich meine, wenn du 1-3 hinten liegst, klar, es ist jetzt Spiel 5, absolut Must-Win. Und du bist im Rücken zur Wand. Manchmal sehen wir auch, dass dann die Teams, die 3-1 führen, vielleicht so ein bisschen relaxen, je nachdem, ob sie auch Aussetzer oder zu Hause spielen. Und dann kann sich sowas auch super schnell wieder drehen. Wenn es 2-3 ist, dann weißt du halt, Alter, jetzt müssen wir noch ein Spiel gewinnen, dann haben wir Game 7. Da kann auch mal Sachen auch echt wieder vollkommen in die falsche Richtung laufen für das Team, was 3-1 führt. Problem ist so ein bisschen bei den beiden Serien, wo wir jetzt am besten drüber sprechen, die Lakers haben sich einfach so desaströs defensiv präsentiert. Die bräuchten schon einfach so wirklich einen unfassbaren Lauf jetzt so offensiv, um die Serie nochmal zu drehen. Und Ähnliches würde ich auch über die Rockets sagen. Aber das ist schon knapper als dieses 3-1. Also da kann ich mir gut vorstellen, dass wir ein, zwei von diesen Serien noch sehen, die wirklich dann über 6 oder 7 geht. Nuggets Clippers, glaube ich, wollen wir alle 7 haben. Im Osten allerdings, ich weiß nicht.
Da kommen
nicht.
Wir jetzt also, hin. Also du sagst, ja. Im Westen ist gut. Ich möchte hier meine Fragen zumindest durchsortieren. Ich merke, wie du im Fluss bist. Offizielle dritte Frage ist, der Osten, wie sieht's aus und warum sind die Knicks das geilste Team der Welt?
Nix können wir gleich zu kommen. Also ich meine, Pacers, Bucks, das scheint durch zu sein. Jetzt Damian Lillard auch mit einem Achillessehnenriss raus. Das ist jetzt wirklich, das geht ja auch zu Spiel 5 jetzt zurück nach Indiana. Dann kann es gut sein, dass das schon vorbei ist. Celtics, Magic ist ein bisschen, ja, würde ich das sagen. Also es ist schon, das ist so eine Serie, ich habe die auch am Sonntag kommentiert. Ich möchte wirklich, dass mir diese Serie Spaß macht. Und ich möchte wirklich da auch drauf gucken und sagen, hey, geil. aber das gelingt mir irgendwie nicht so. Und die Serie ist für mich so ein bisschen das Posterchild dafür, was in diesen Playoffs mir so ein bisschen sauer aufstößt. Weil ich bin natürlich jemand, klar, du bist genau wie ich, wir sind in den 90ern mit aufgewachsen mit Basketball und hartem Spiel und so. Und das ist ja alles gut. Ne? Aber wir haben natürlich auch nicht die Zeiten jetzt, wie von den Bad Boys Pistons, die Leute da aus der Luft genagelt haben, oder deine Knicks von damals mit Pat Riley und so. Ich habe auch noch Anthony Mason nirgendwo den Geist von Anthony Mason auferstehen sehen. Aber es ist schon, finde ich, also ich finde es einfach scheiße, wenn ich ehrlich bin, dass jetzt so viel zugelassen wird abseits des Balles. Weißt du, dass am Ball hart gespielt wird, ne, dass du hart verteidigst, ne, auch innerhalb der Regeln hart verteidigst, ist ja vollkommen cool und so. Und auch vielleicht mal ein bisschen, wie soll ich das sagen, vielleicht ein bisschen über das Erlaubte hinausgeht. Das ist alles vollkommen okay. Aber sobald es halt an den Punkt kommt, wo es dann nur noch gehalten wird abseits des Balles, wo du dann Leute aus der Luft reißt, wie es bei Jason Tatum der Fall war, von Kentavious Caldwell-Pope, da muss ich dann sagen, das ist dann einfach zu viel. Weißt du, dann ist das nicht mehr hart, dann wird es halt unfair, dann wird es auch gefährlich. Und ich finde, wir haben jetzt momentan das Problem, dass die Referees zu viel zulassen, die Spieler auch nicht so ganz wissen, wo die Linie jetzt ist. Und dann, umso mehr Spielraum du lässt, umso weniger verstehen ja auch die Fans, was jetzt faul ist und was nicht. Und dann kommt es eben zu Situationen, wo Leute sich auch verletzen. Ne? Und das ist momentan, finde ich, ist ein bisschen zu viel. Ich würde mich freuen, wenn wir da ein bisschen weniger sehen jetzt in den letzten Spielen der ersten Runde und vor allem auch ab Runde 2. Aber das liegt dann an den Refs, wie sie halt ins Spiel reingehen, was sie erlauben wollen, was nicht. Aber ich kann bestimmt jetzt auf 4, 5 Spiele zurückgucken in diesen Playoffs bisher, wo ich sagen würde, die Refs haben da so ein bisschen die Kontrolle verloren. Und das soll ja eigentlich gerade jetzt in den Playoffs nicht so sein.
Wir gehen ganz schnell durch, weil jetzt hier eigentlich schon meine Frage kommen muss, die ich als vierte Frage mit aufgestellt habe. Vielleicht gehen wir von dort aus ein kleines bisschen zurück, denn Osten, meine Knicks 3-1, wichtiger Sieg in Detroit für die Serie, aber schon auch eine Situation, über die intensiv diskutiert werden kann und konnte. Und das sage ich wirklich als Knicks-Fan, der sich freut. Ich habe das im Auto geguckt, geschrien, gejubelt, um dann zu sehen, ja, okay, aber wenn man mal ehrlich ist, wir müssen die Leute aufklären, letzter Wurf, in der letzten Sekunde wird Detroit von der Seitenlinie, es ist offensichtlich eine Berührung von Hart, ich glaube gegen Cunningham, ich weiß gar nicht genau, wer der Schütze war. Holloway, genau. Und es gibt keinen Pfiff, es gibt einen Abpfiff und New York gewinnt mit 1 und ich glaube, jeder Detroit-Fan regt sich zu Recht auf, weil man schon einen Foul da rein interpretieren kann. Oder?
Nö, es war ja ein Foul. Es war ein Foul. Die Referees haben ja immer so einen Pool-Report nach den Spielen. Also heißt, dann können sie auch gefragt werden von so Reportern, was war denn damit los und damit los? Und dann gibt es so einen Two-Minute-Report, wo die letzten 2 Minuten angeguckt werden, aber auch nur die, man guckt, lief da denn alles richtig? Haben wir alle Calls so gemacht, wie sie gemacht werden hätten müssen? Und dann in der Regel, nein. Also in der Regel findet man immer einen Fehler. In dem Fall auch. Und am Ende ist es halt so, also ne, nicht Hathaway, ich glaube, der hat What is Love gesungen, aber Tim Hardaway Jr., der Ach springt ja, hoch. und versucht auch so ein bisschen den Kontakt aufzunehmen, aber es ist halt Josh Hart, der so an ihm vorbeiläuft und trifft ihn halt so an der Hüfte. So. Und der Referee steht Baseline und man kann schon vermuten, dass er das nicht hundertprozentig richtig gut gesehen hat, aber man müsste eigentlich schon sagen, ja gut, aber eigentlich ich muss das pfeifen. Also das war schon zu erkennen, dass da ein bisschen was war. So. Aber es ist natürlich immer leicht, das jetzt zu sagen, wenn man die 10. Wiederholung gesehen hat, obwohl man die in dem Fall nicht brauchte. Aber nochmal, der Winkel von der Kamera war viel besser als der vom Schiri. So. Natürlich war das ein Fehler. Haben sie zugegeben, ist auch okay. Ich finde Transparenz auch gut. Natürlich kann man sich jetzt da als Detroit nichts von kaufen. Und ich verstehe auch alle Fans, die dann natürlich erbost sind jetzt. Aber das Problem ist einfach, dass Basketball, so Mark Dagenau, der Trainer von OKC, das auch gesagt, am Wochenende ist halt ein unperfektes Spiel. Es gibt immer Fehler auf allen Seiten und da schließt halt die Referees auch mit ein. Ich habe mal einen Trainer gehabt, der hat sehr weise gesagt, ey, ich und ihr müsst dem Schiri genauso viele Fehler zugestehen, die ihr euch selber zugesteht. Ja, wenn man selber Basketball gespielt hat, weiß man, man macht selber relativ viele Fehler. Aber weil das Spiel einfach so schnell ist, so eng, man so viele Entscheidungen treffen muss in den Bruchteil einer Sekunde. Und klar gibt es diesen schönen Spruch, das gleicht sich alles aus. Ne? Ist auch richtig. Ich meine, wir sehen immer nur die Fouls, die vielleicht im vierten Viertel dann oder in der letzten Sekunde halt vielleicht faul war und nicht gepfiffen worden, sehen aber nicht mehr die im ersten und im zweiten. Dann muss man auch sagen, dass viele Fans, die sich mal unfassbar aufregen, und ich kriege ja oft auch dann so Szenen reingespült, so, hier kannst du das mal angucken, dann gucke ich mir an und sage, ja, natürlich war das ein Foul oder es war eben kein Foul, es war keine Fehlentscheidung oder es gab eben Interpretationsspielraum, den man eben so oder so auslegen kann. Und es muss auch noch Unterschied, weil viele sagen auch, bei dem Rebound vorher wurde, glaube ich, Karl Towns gefoult, weil er festgehalten wurde. Und das war ja auch eine Berührung. Aber eine Berührung beim Wurf ist was ganz anderes als eine Berührung beim Rebound oder so. Ne? Da gibt es einen ganz anderen Spielraum auch für die Refs, eine Linie großzügiger zu fahren und weniger großzügig. Aber in dem Fall, es war ein Fehler, Fehler passieren und die kriegst du auch nicht raus. Also gerade in der Situation kriegst du diese Fehler nicht raus. Und das ist leider, das heißt leider, ich finde das auch ein bisschen charmant, ehrlich gesagt, natürlich nicht für Pistons-Fans, aber dass wir so einen gewissen Rest Menschlichkeit auch dabei haben, finde ich gar nicht so uncool, ehrlich gesagt. Auch wenn natürlich die Entscheidung falsch war.
Aber mega geil, das gibt mir besser das Gefühl, dass ich den Sieg so mitnehme, weil ich nämlich genau das auch habe, der Ausflug in den Fußball. Ich weiß, man soll immer nicht so viel die Sportart hier mixen, aber ich bin halt so auf diesen ganzen verschiedenen Plätzen unterwegs. Die Diskussion über den Videobeweis dort, wie der in den letzten Jahren erst dazugekommen ist und wie er der im Prinzip auch einen Kampf dazu führt, den Fußball und die Entscheidungshoheit perfekt zu machen. Da scheint die NBA mit dem Blickwinkel, den du da beschreibst, auch schon einen Schritt weiter zu sein, dass trotzdem die Fehler eingestanden werden. Ich kann aber trotzdem irgendwie nachvollziehen, dass man am Ende frustriert und wütend ist, weil ins Sportliche rein, oder wenn du da noch was zu sagen willst, dann gerne auch. Aber es ist ja schon eigentlich das entscheidende Spiel in dieser Serie gewesen, wenn man mal ehrlich ist, oder?
Wenn man vorentscheidend ist, auf jeden Fall. Aber das Ding ist einfach, weißt du, beim Fußball kannst du relativ einfach sagen, ey, da waren, also, sagen wir so, es war eine Szene, es war ein Foul, keine Ahnung, Handspiel, irgendwas. Lass das mal weiterlaufen, oder Abseits ist ja das beste Beispiel. Aber ich denke, es ist Abseits, der Linienrichter, hebt aber die Fahne nicht, lässt weiterlaufen. Und dann kann man immer noch sagen, ah, okay, pass auf, das war jetzt aber Abseits. Oder nee, war es halt nicht. Wir haben es im VAR gesehen, so. Das geht im Basketball aber ehrlich gesagt nicht. Ne? Ich sag, viele sagen, du hast ja auch eigentlich in deine Originalfrage reingeschrieben, muss man das nicht reviewen, dieses letzte Ding jetzt von Hardaway. Und natürlich, in so einer Situation eigentlich, wenn es der letzte Wurf ist und danach ist vorbei, könnte man natürlich durchaus raufgucken. Aber man muss ja, wenn man solche Regeln schreibt und auch so Methodiken schreibt, wie man den VAR einsetzt, immer auch im Hinterkopf haben, dass man alle Eventualitäten, wie mit so einem Gesetz, dass man das irgendwie mit einbezieht. So, was ist denn jetzt, wenn danach nicht der Schlusspfiff gewesen wäre, sondern es wäre meinetwegen ein Rebound gewesen von den Knicks und da faulen dann die Pistons. So. Also sagst du dann, okay, das war aber davor, das zählt dann nicht mehr, wir spulen alles zurück. Was ist denn, wenn es gar keine Unterbrechung gibt, sondern was ich, es gibt dann einen Rebound von New York, die dribbeln nach vorne. Ab wann, also wie weit willst du was zurückspulen? Was ich meine, was machst du mit einem Wurf, der nicht in der letzten Sekunde war und danach ist es vorbei, sondern 5 Sekunden vor Schluss und das Spiel läuft weiter und die anderen machen noch einen Korb. Unterbrichst du das Spiel einfach dann, das laufende Spiel, um drauf zu gucken und du weißt ja nicht immer, ob das hundertprozentig dann auch ein Fehler war. Du hast ein starkes Gefühl, das war vielleicht doch ein Foul. Der Ball geht weiter und es gibt einen Angriff wieder. Und du gehst in Review und siehst, ach nee, fuck, das war doch kein Foul. Was machst du denn dann? Weißt du kommst in Teufelsküche mit diesen Geschichten. Und vor allem, was macht denn den letzten Wurf wichtiger oder anders als den Wurf 5 Minuten vorher oder 20 Minuten vorher oder im ersten Viertel? Das ist halt schon ein zweischneidiges Schwert. Mir ist auch klar, dass der letzte Wurf natürlich in dem Sinne anders ist, weil danach kannst du es nicht mehr ausbügeln. Mhm. Aber wenn man sagt, da kommt wieder das Ding ins Spiel, im Endeffekt hofft man, dass sich alles irgendwie ausgleicht. Wenn das über Spiel gesehen eben es verschiedenste Szenen gibt, die beide Seiten bevor- oder benachteiligen. Und von daher denke ich, gibt es auch in Sachen Replay und so, gibt es da wahrscheinlich einfach wirklich keine echte Lösung für diese Szenen, sondern wir müssen einfach hoffen, dass die Referees das mit ihrer Expertise so gut machen, wie sie können und dass sie gut genug ist, dass wir das eben nur extrem selten haben, wie leider in dem Fall jetzt auch.
Die Serie liegt mir natürlich auch am meisten am Herzen, deswegen trotzdem wird da nochmal ein sportlicher Blick drauf. 3-1 und also Stichwort, wie sieht es im Osten aus und damit ein bisschen vorentscheidend. Und Jalen Brunson als ein sehr starker Faktor, habe ich das Gefühl. Ich habe so eine schöne Statistik gelesen, dass er sogar punktetechnisch mit Michael Jordan langsam gleichzieht, was Postseason-Punkte und sowas alles angeht. Die Verletzung zwischendurch, als er mal draußen war, hat mir Schockstarre gegeben. Aber wie siehst du insgesamt diese Knicks gegen diese Pistons? Zeigen die sich gerade als jemand, die in den Playoffs mitspielen wollen?
Das ist natürlich eine super knappe Serie, wenn ich meine, wenn du überlegst, das erste Spiel war relativ klar mit 11 Punkten, aber danach hatten wir halt 6 Punkte für Detroit, dann 2 Punkte für New York und jetzt 1 Punkt. Also ich glaube, wenn in der Serie jetzt, weiß ich nicht, 4, 5 Ballbesitzer anders laufen, dann liegen die Knicks 1-3 hinten. So, ne? Das muss man auch, glaube ich, ganz klar sagen. Also es ist auf Messerschneide. Von daher bin ich gespannt, wenn die wirklich in Spiel 5 zu Hause verlieren sollten, jetzt in New York, dann geht's eben zurück. Das ist ja schön, weißt du, wenn du zu Hause verlierst, Spiel 5, dann geht's zurück nach Detroit. Und wir haben ja gesehen, was da los war. Dann kannst du natürlich auch da locker verlieren. Und müssen wir auch mal ehrlich sein, also ich glaube, Referees sind auch nur Menschen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht gerade jetzt zu Beginn nicht so viele Calls dann in die Richtung von New York gehen und natürlich auch die Pistons mit der gehörigen Faust in der Tasche dann ins Spiel reingehen. Also ich hoffe, dass das die Partie ist im Osten oder die Serie, die wirklich dann nochmal einfach durchzieht. Bis Spiel 6, Spiel 7 einfach. Spiel 7 im Garden wäre eh das Beste. Aber die Knicks sind schon, ehrlich gesagt, durch offensiv begabter, aber die Knicks ist, ja, müssen arbeiten. Und ich bin gespannt, ob da nicht vielleicht auch in Richtung Ende der Serie vielleicht ein bisschen das Thema Müdigkeit da nochmal ein Faktor wird für New York mit der großen Spielzeit. Aber ja, das ist die beste Serie im Osten. Das ist ja auch was, auch wenn da die Knicks natürlich lieber wahrscheinlich schon durch wäre.
Ja, deswegen hoffe ich auch sehr auf, ich glaube, heute Nacht, das ist sogar soweit, ne, glaube ich, Dienstag, Mittwoch, vielleicht, wenn wir darüber sprechen, ist die ganze Sache sogar schon fertig, wenn ihr das gehört habt. Ich bin im Mai, bin ich in, wahrscheinlich aller Voraussicht nach in New York in 2 Wochen. Ticket fürs Spiel, falls sie weiterkommen gegen Boston. Ich hatte jetzt keine Lust, eine kleine Reihenhaushälfte zu veräußern, um ein Ticket zu kriegen, wird wahrscheinlich eng. Aber draußen scheint auch Spaß zu machen.
Ja, so. Sehen wir zum ersten Mal diese Public Viewing Area da direkt daneben. Ist nicht so groß, wenn ich das richtig im Kopf habe, wie es da aussieht. Aber ich denke mal, wenn du ganz oben sitzen willst auf der Chase Bridge, ich denke, wenn es in Boston geht, da ist wahrscheinlich, ja, also wahrscheinlich kommt es sogar unter 1.000, kommst du wahrscheinlich sogar rein da ganz oben. Aber ich denke, einen hohen dreistelligen Betrag wirst du schon investieren müssen. Ja.
Aber ich habe halt Bock auf den Vibe, ehrlicherweise. Ja. So, denn das ist alles, die Bilder, die du nicht magst, die triggern mich und ich habe Bock, irgendwie Grand Central oder wo, oder hier wie Port Authority irgendwo, wo sie da alle durchdrehen, mitzumachen. Davon werde ich dann berichten. Wir haben immer noch unsere, wir sind sehr schnell heute, was aber sehr gut ist, weil ich will dieses Format ja nicht kompakt halten und es ist ja so schnell alles, was wir jetzt bereden, ist in 2 Tagen eh schon wieder hinfällig. Deswegen aber noch schnell der Player of the Week.
Ja, ich denke, das muss der Damian Lillard sein. Das ist einfach natürlich super bitter. Ne? Kommt da zurück, hatte ja am rechten Bein dieses Blutgerinnsel und war dann ja wirklich auch ein, vielleicht jetzt kein medizinisches Wunder, aber auf jeden Fall erstaunt, dass es so schnell ging. Aber sie haben das wohl sehr, sehr früh bei ihm erkannt. Und deswegen ging das eben auch schneller, als man denken konnte. Und dann verletzt er sich halt links an der Achillessehne. Also da gibt es auch eigentlich keine Korrelation. Und das ist natürlich jetzt für einen Spieler, der also bald 35 ist. Im Juli wird er 35. Das ist ein Spieler, der natürlich jetzt, seit er Milwaukee ist, immer noch abliefert, aber eben, das hat ja auch nie wirklich richtig funktioniert, dieser Trade dorthin. Und wenn ich erinnere, er wollte ja unbedingt nach Miami, dann ging es ihm nach Milwaukee. Wir haben natürlich schon Spieler gesehen, ne, auch zum Beispiel Kobe Bryant, der dann relativ spät auch von der Achillessehne nochmal zurückkam. Aber das ist schon bitter. Und das ist nicht nur bitter für ihn, das ist auch bitter für die Franchise, weil natürlich eine Menge investiert haben in ihn. Da gibt es die ganzen Gerüchte jetzt um den Trade von vielleicht Antetokounmpo im Sommer. Warten wir es mal ab, aber Dame Lillard, ne, einfach Legende. Immer noch nice, aber dass natürlich gerade er jetzt da in den Playoffs, der ein zurückgekämpft hat, da jetzt so eine Verletzung erleidet, die eigentlich so ein bisschen, also bis vor 5, 6, 7, 8 Jahren war das immer das Todesurteil für eine Karriere und ja, also viel leichter, also viel besser lässt sich das auch nicht heute. Ich meine, es ist, man kommt zurück, aber man wird nicht der gleiche sein, von daher einfach bitter und traurig, sportlich traurig, deshalb, ja, Dame Lillard diese Woche. Vielleicht am besten noch mit einem Portland-Trikot. Dann ist man auf der sicheren Seite, legacy-technisch und so.
Gute Wahl. Bleibt als letztes der Tipp. Und das ist ja manchmal nicht schwierig, ne? Also was sind die Tipps für die nächste Woche? Also eigentlich alles, was da ist, ne? Guckt, was ihr gucken könnt. Dann ist
ja gut, spannend. Ich meine, ich würde mir schon das Wochenende auf jeden Fall frei halten. Wir wissen nicht, was am Wochenende passiert. Das ist schon klar, weil natürlich dieses Wochenende ist dann immer auch traditionell eingeplant für die Game Sevens in der Liga. Jetzt ist natürlich nicht, wie viele Game Sevens es am Wochenende gibt, aber die NBA ist natürlich jetzt nicht so, dass sie sagen, okay, wenn wir keine Game Sevens haben, machen wir Wochenende frei. Nee, dann beginnt natürlich die zweite Runde und dann muss man ein bisschen schauen. Also es gibt nicht mehr so viele Wochenenden, wo dann Spiele früh stattfinden werden, ne? Sondern also ab dem Conference-Finale sowieso gar nicht mehr und vorher muss man ein bisschen abwarten, wer dann wie wo spielen will. Aber nächstes Wochenende würde ich auf jeden Fall noch davon ausgehen, dass wir da also mindestens zwei Spiele haben, die früh stattfinden. Also 21.30 Uhr, 19 Uhr. Da einfach gucken auf NBA.com oder ESPN.com, wer dann wo spielt. Und hoffen wir auf ein paar Game 7s. Ansonsten ja, geht ihm die zweite Runde los. Und da warten ja dann potenziell auch ein paar sehr, sehr geile Matchups.
Lass uns doch mal ganz kurz einmal letzten. Das ist außerplanmäßig, aber alle Runden, die sechs, die noch über sind, sag mal, wie gehen sie aus? Dein Tipp?
Boah, also ich würde sagen, die Timberwolves schlagen die Lakers. Ich würde sagen, die Warriors schlagen jetzt auch die Rockets. Ich bin am Ende, denke ich, dass die Clippers wahrscheinlich auch die Nuggets schlagen. Und dann im Osten, ich denke, die Pacers sind jetzt schon so gut wie durch. Die machen schon mit fünf Spielen das Ganze. Ich denke, im Endeffekt kommen auch deine Knicks jetzt weiter. 3-1 ist dann, glaube ich, einfach auch zu hohe Führung. Und dann denke ich, dass die Celtics auch die Magic schlagen. Hoffentlich dauert es noch ein bisschen, obwohl, sage ich, die Serie nicht so schön finde. Aber ja, das wäre jetzt so mein Tipp. Also relativ chalky, wie die Amerikaner das nennen.
Ja, also gerade Osten standesgemäß, Westen wird durcheinander gemixt. Damit gehen wir in die nächste Woche und dann gucken wir mal, was wir haben. Und dann sind wir nämlich definitiv in der nächsten Runde und dann sprechen wir wieder drüber hier bei Triple Double. Dre, danke für den kurzen, schnellen Ausflug. Euch da draußen viel Spaß beim Gucken, wir hören, sehen, sprechen uns nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Ciao.